Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Krebs und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten News rund um den Einzelhandel. Ich sitze heute in unserem Outlet in Serra Valle, das ist in der Nähe von Mailand. Wolfgang und Heidi, wo ist euer Senderort heute?
Ja, ich bin heute in meinem Büro in Wien und freue mich, dass ich heute wieder dabei bin. Wolfgang, wo bist du? Bist du noch unterwegs oder
Nein,
in Hamburg?
Nein, ich bin wieder zurück in Hamburg und hatte eine kleine Tour hier an der Nordseeküste gemacht und habe da auch mal so ein bisschen Einzelhandel in zwei Städten beobachten können. Und ja, manches gibt einem zu denken, muss man sagen. Und manches ist auch ganz erfreulich.
Ja, das glaube ich. Also verschiedene Bilder in den Städten, ne?
Ja, die Frequenzen, also in den Ferienorten, in denen ich jetzt war, die sind ganz eindeutig da. Aber es ist ein Unterschied, was sich auf der Straße bewegt und was dann tatsächlich in den Geschäften geht. Und die Anzahl der Tüten, die die Leute in der Hand haben, das ist ja immer so eine kleine Indikation. Und Urlaub ist ja normalerweise eine ganz gute Gelegenheit, irgendwas zu kaufen. Aber ja, da hatte ich gedacht, das ist in bestimmten Bereichen immer noch sehr, sehr schwierig.
Ja. Da geht noch was.
Ja, genau.
Jetzt aber erstmal zu den aktuellsten News, die wir wieder gesammelt haben die Woche für euch. Wir starten wie jedes Mal mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gehen dann wieder auf neue Eröffnungen und neue Formate ein, bevor wir dann wieder mit der Kategorie Wieso eigentlich nicht unseren Podcast abschließen. Und ich würde sagen, Wolfgang, du startest mal direkt.
Ja, also ich zitiere hier gleich eine Pressemeldung von dem IFH-Institut in Köln und dem BBE, der Unternehmensberatung. Ist eigentlich nicht wirklich was Neues, aber die haben das jetzt trotzdem nochmal zusammengefasst, was wir sowieso schon sehen. Nämlich es betrifft hier den Modemarkt in Deutschland, der seit Jahren ja schon vor sich hinwächst auf ganz schwachem Niveau und eigentlich auch nicht davon profitiert, dass die Konsumenten ein bisschen Geld hatten. Und entsprechend, das haben wir schon mehrfach ja besprochen, hat Corona die Fashionbranche auch besonders hart getroffen. Und das heißt, es gab Umsatzeinbußen, mehr Offline als im Online-Bereich, auch nichts Neues. 14% ist das Fashion-Marktvolumen im Corona-Jahr 2020 eingebrochen. Klar, da sind natürlich auch viele Schließungen drin und es gibt gleichzeitig das Wachstum im Online-Bereich. Und auch die haben hier wiederholt, was sind die Gründe dafür? Fehlende Anlässe, der Wegfall privater Feiern oder Reisen und eben weniger Bedarf an neuer Bekleidung durch Homeoffice-Einsätze haben dazu geführt, dass die Menschen sich da zurückgehalten haben. Der Online-Bereich oder der Anteil, wenn man so sagen will, der ist gestiegen und jetzt auf knapp 40% gestiegen. Aber die Frage ist doch, wie geht das eigentlich mittel- und langfristig weiter? Die Experten rechnen für das Jahr 2021 zwar mit einer Erholung des Marktes, aber sie gehen davon aus, dass man immer noch 10 Prozentpunkte unter dem 2019er Niveau liegen wird und das trotz des Wachstums aus dem Online-Bereich. Also das heißt, Offline wird noch stärker leiden. Und die sagen ganz klar, in der Langzeitbetrachtung wird der Online den Offline-Anteil übersteigen und das Wachstum der Branche bestimmen, sagt hier der Fashion-Experte Hans-Jürgen Heinig. Und er sagt eben auch, dass zuvor treue Stationärkäufer und Käuferinnen haben in der Krise das Online-Shopping entdeckt, haben Online-Konto angelegt und und wickeln die ja nicht rückwärts wieder ab und sagen, ich kaufe jetzt nichts mehr, sondern die haben das entdeckt und machen das auch so weiter. Und als Resultat wird eben der Marktanteil weiter zurückgehen. So, die Frage ist, wie tief wird da fallen? Ich habe immer gesagt, also meine persönliche Prognose war immer, es wird bei 50% online bleiben und also mindestens jetzt. Aber in 5 Jahren, muss ich sagen, glaube ich mittlerweile sogar, dass das Risiko besteht, dass online sogar zwischen 65% und 70% des Handels online stattfinden wird, weil das Wachstum auch von anderen so dramatisch stärker ist als das, was im stationären Handel tatsächlich läuft. Das wird bedeuten, dass der Anteil der Modeläden sichtbar zurückgehen wird. Und ich glaube, dass Shoppingcenter-Betreiber da ordentlich unter Druck geraten. Nicht nur die Vermieter in den Innenstädten, aber gerade Shoppingcenter-Betreiber, denn die haben mit den Fashion-Händlern eigentlich die besten Mieten bekommen in den letzten Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Entwicklung, dass der Fashion-Handel zurückgehen wird, ob der bei den Vermietern bereits angekommen ist oder ob man sagt, wie bei der CDU, wir werden doch noch die Wahl gewinnen am Ende des Tages. Ich weiß es nicht, aber das bleibt die spannende Frage.
Ja, das hatten wir auch, sage ich mal, wie du es auch gesagt hast. Wir haben ja auch berichtet und es überrascht mich zu hören, wie du sagst, dass dann irgendwie der Anteil, also der Rückgang immer noch 10 Prozentpunkte unter 2019 liegt, obwohl da schon das Online-Wachstum mit eingerechnet ist. Mhm. Wir hatten ja teilweise berichtet, dass dreistellige Online-Wachstumsraten erreicht wurden von den Marken. Und da sieht man auch schon, ja, dass die Branche da kräftig am Wackeln ist. Ja. Und jetzt vielleicht noch von der Vermieterperspektive, also auch als ich jetzt noch Full Price in Shoppingcentern vermietet habe, es war immer wirklich schwierig, sage ich mal, spannende Premium-Fashion-Marken in die Full-Price-Malls dann zu bekommen und da dann auch zu halten. Auch was die Mieten dann anging, da hatten die dann teilweise natürlich auch viel Verhandlungsmacht, weil die auch viel Auswahl hatten. Gerade auch in Berlin, wo beispielsweise über 70 Shopping-Center sind, können sich die Fashion-Marken dann natürlich aussuchen, in welches Shopping-Center die gehen und haben da dann natürlich auch die Verhandlungspower. Da muss man dann schon sagen, da haben dann Marken in den Nahversorgungscentern wie DM, Rossmann, zahlen da dann natürlich auch die kräftigere Miete, weil die dann auch mehr verteilt sind in den Großstädten. Ne? Die müssen dann da auch in die Shopping-Malls gehen. Ja. Also ich glaube, da sind die Vermieter jetzt auch kreativ, ihr kreatives Sein gefragt, da die Flächen anderweitig zu vermieten.
Die nächste Meldung, die hat auch was mit Online und Offline zu tun. Hier geht es um die Firma Gap, also die amerikanische Kette Gap, die wir alle kennen. Die haben sozusagen ja Probleme auch in ihrem Heimatmarkt und haben in der Konsequenz beschlossen, dass sie in Europa ihr Geschäft stark zurückfahren werden. Also das heißt, also man hat in UK und Irland im letzten Jahr alle Läden geschlossen. Und aber weil sie online sehr erfolgreich waren, und das hatten wir hier auch an gleicher Stelle schon mal berichtet, haben sich halt Gedanken gemacht, wie sie ihren E-Commerce-Bereich in Europa sozusagen stark halten. Und das machen sie unterschiedlich. Also sie haben für UK und Irland haben sie den Partner Next gewählt. Next wird seine E-Commerce-Plattform zur Verfügung stellen und darüber Gap-Ware verkaufen. Außerdem wird Next Shop-in-Shop-Flächen in den eigenen Standorten betreiben und eben auch da, wo sie keine eigenen Shop-in-Shop haben, zumindest Click-and-Collect-Optionen anbieten. In Frankreich ist Gap einen anderen Weg gegangen. Dort hat man seine 21 Stores an einen Franchise-Nehmer verkauft. Und all diese Maßnahmen, die ich da jetzt gerade vorgestellt habe, die greifen zum Jahresanfang 2022. Wo kann man das in Deutschland noch kaufen? Wir haben ja auch in Deutschland keine Gap-Läden gehabt und trotzdem kann man Ware kaufen, nämlich einmal über den Gap-eigenen Online-Shop. Der ist mit Gap EU betitelt, das heißt mehrere Länder, mehrsprachfähig, in der entsprechenden Währung auch. Aber man kriegt es auch bei Partnern, wie zum Beispiel bei About You, die haben auch einen eigenen Gap Shop in Shop sozusagen im E-Commerce-Bereich. Ne? Und ich weiß nicht, ihr seid ja auch früher schon in New York gewesen und ich kann mich noch erinnern, vor langer, langer Zeit, ich will nicht sagen, dass es schon mehr als 25 Jahre sind, aber ist es wohl so, Da ist man ja in die USA gepilgert, um da Visual Merchandising-Konzepte anzugucken, und Gap stand eigentlich immer auf der Liste und hat man auch immer irgendwas mitgebracht, weil die das toll gemacht haben. Tja, und heute sind die nur noch auf dem Wege, online vertreten zu sein oder in wenigen Stores und in den USA noch. Also ich glaube, das sind so typische Zeichen. Die Berliner, die haben da so ein schönes Wort hier. Nachtigall, ich höre dir trapsen, und ich formuliere das mal um und sage jetzt mal online, ich höre dir trapsen. Ne? Also so wird es wohl kommen.
Ja, das ist auch eine lustige Anekdote, weil du gesagt hast, Gap New York. Wir sind da wirklich dann auch dahin gepilgert. Ich war mit 16 in New York und fand dann auch das Konzept super spannend, bin da rein und wollte meinem Papi dann unbedingt Schuhe mitnehmen. Man muss bedenken, mein Vater hat, glaube ich, Schuhgröße 42. Ich fand aber dann so ein gewisses Paar Schuhe so toll und habe die dann in 45 mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das wird schon irgendwie passen.
Du wirst da reinwachsen, ne? Bahn.
Genau. Und das ist jetzt der Running Gag in unserer Familie, was ich gedacht habe, wieso nimmst du mir Schuhe, die 3 Nummern größer sind mit, ne? Also nicht mal mit Socken hat das irgendwas gebracht. Ja, die hat er, glaube ich, nicht angehabt. Aber
ja, und ich finde die amerikanischen, normalerweise sind die amerikanischen Größen ja immer noch mal ein Stück größer als die europäischen, habe ich das Gefühl. Also da ist ein L ist da eigentlich wie in Europa ein XL und wie in Italien ein Doppel-XL, würde ich mal sagen.
Genau, ja. Der ist drin geschwommen.
Ja. Ja.
Aber Anna, denk dran, wenn du heute einkaufen gehst, gell?
Ja, genau. Ich achte jetzt immer genau auf die Größe, das glaube ich lieber nicht. Definitiv.
Ja, Gut, gut. Ja, und dann hier eine kleine Meldung, was Kollektionen anbelangt. Peloton kennt man aus dem Fitnessbereich, ne? Das sind diese Fahrräder mit den Mega-Displays und mit den Programmen. Fahrrad ist nicht so teuer, aber wenn man dann Mitglied im Club ist, da muss man auch nicht was hinlegen, damit man diese Online-Trainings mitmachen kann. Und die haben jetzt sich entschlossen, eine eigene Activewear Collection zu launchen. Und die ist jetzt Mitte September rausgekommen. Dass die Kollektion umfasst stylische und mit größter Expertise, wie man sagte, designte Modelle, die von Peloton-Mitgliedern, auch Nicht-Mitgliedern und vor allen Dingen auch Peloton-Trainern getestet wurde, um damit sicherzustellen, dass jeder Style entsprechend leistungsstark und, ja, wie haben Sie das in der Pressemeldung, heißt es, body-inclusive ist. Ne? Peloton hat schon seit 2014 als Reaktion auf hohe Nachfrage seitens seiner Mitglieder mit dem Verkauf von Activewear begonnen, aber hat das immer mit Zusammenarbeit gemacht. Und ich glaube, wir hatten hier auch schon mal berichtet über eine Zusammenarbeit zwischen Peloton und Adidas.
Ja, genau.
Aber jetzt machen sie eben die größten Teile selber und das macht ja auch Sinn, denke ich mal. Die Kollektion beinhaltet Styles für Männer, Frauen und Unisex-Modelle sowie Accessoires von 50 bis 128 Euro. Also das halte ich noch für eine gute, mittelhohe Preislage. In Deutschland, USA, UK, Kanada, Australien wird es online verkauft. Man kann es über Facebook und Instagram angucken und teilweise auch erwerben. Und seit dem 14.09. auch in einigen wenigen ausgewählten Peloton-Stores.
Ne? Na bitte, werde ich mal in Berlin-Hackischer Markt vorbeischauen, ob sie da Kleidung haben für Spinning.
Ja, ich glaube, ich habe das gesehen, nämlich letztes Mal in Berlin, in der Rosenthaler Straße beim Hackischen Markt, gibt es ein Geschäft. Und die werben ja auch ganz wild im Fenster mit 30 Tage gratis testen etc. Also ich glaube, da wirst du fündig werden, Anna. Ja. Und wir haben ja auch, weil du gesagt hast, Wolfgang, wir haben ja auch über Peloton berichtet, als wir von Harrods.
Genau.
Weil in Harrods gibt es ja auch, ich glaube, in der 5. Etage gibt es einen quasi die Möglichkeit, diese Geräte zu testen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und dazu braucht man Menschen bei Peloton, aber auch andere Firmen brauchen neue Mitarbeiter, ne?
Definitiv. Man hört es ja gerade auch an vielen Stellen. Ich glaube, Personal ist eh gerade ein großes Thema. Wir hatten ja auch letztens von ON Running berichtet, die auch ein sehr junges und dynamisches Team haben. LWM Asch ist da jetzt auch auf den Weg dahin. Die wollen sich auch, sage ich mal, ein bisschen jünger aufstellen. Und zwar plant LWM Asch bis Ende 2022 die Rekrutierung von 25.000 Angestellten unter 30 Jahren. Und das entspricht, beziehungsweise das sind 20% mehr im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rekrutierungsrate. Und um dies zu erreichen, wird diesen Monat die Initiative Hashtag Craft the Future gelauncht. Die beinhaltet dann, also diese Kampagne, eine Recruiting-Kampagne eben, die dann da drauf ausgerichtet ist, auf den diversen Kanälen, und aber auch promotet ein 30-Stunden-Programm für Studenten, die dann da eben im Luxussektor tätig sein können, in einem, bei einem von den Marken der Gruppe. Und nach diesem Programm bekommen die dann auch ein Zertifikat. Das heißt, sie wollen dann schon in den jungen Jahren oder während des Studiums dann die Studenten da an sich binden und sich da dann die Talente rauspicken. Das heißt, die merken wahrscheinlich auch, die brauchen da ein bisschen frischen Wind drinnen, kann ich mir vorstellen.
Ja, gut.
Ja, ich glaube, wenn du jung bist heute, dann musst du dir keine Gedanken machen mehr über zukünftige Jobs, weil es gibt immer weniger junge Menschen. Und wenn man eine normale, vernünftige Ausbildung hat, glaube ich, wird man auch immer was finden. Und gerade in den Servicebereichen, die ja nun enorm wachsen sollen und wollen, da braucht man unbegrenzt Menschen, ne?
Ja, definitiv.
Ja, und die Marken sind ja auch super, nicht? Ich meine, Dior, Fendi, Sephora, Tiffany, ich meine, da hast du ein großes Spektrum an Marken, wo du arbeiten kannst.
Also, tätig sein kannst, ja.
Ja.
Genau. Ja. Definitiv gute Ideen. Ich bin gespannt, ob sie ihr Ziel erreichen. Wir werden weiter berichten. Mhm. Auch eine Info von einem weiteren Luxuskonzern, der sicherlich auch von jüngeren Generationen oder auf den Druck von jüngeren Generationen kommt. Und zwar Kering. Mit Herbst 2022 verbannt nämlich die gesamte Kering-Gruppe. Da gehören ja Marken wie Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen und beispielsweise dazu, jeglichen Pelz aus der Unternehmensgruppe. In 2017 war Gucci die erste Marke des Konzerns, die keinen Echtpelz mehr in die Designs integrierte. Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega sind diesen Ansatz auch bereits gefolgt und jetzt ist es dann eben für die ganze Gruppe so, dass da kein Pelz mehr ist. Ich bin jetzt gerade bei Sierra Valle bei Saint Laurent vorbeigegangen, da habe ich dann noch einen Jeansjacke mit Pelz gesehen, aber dann wirklich in den neuen Designs wird das dann komplett rausgestrichen. Mhm.
Ja, das machen ja alle eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch Fell verkauft.
Von anfassfähigen Pelz gleiten wir wieder ein bisschen in die digitale Welt. Wir hatten ja auch schon öfters berichtet über digitales 3D-Sampling und Bekleidung. Es kommt jetzt ein bisschen Schwung in diese Richtung. Und zwar wird es jetzt immer spannender, weil jetzt mittlerweile Influencer mit digitaler Bekleidung ausgestattet werden. Man kennt das ja, sage ich mal, aus der Social-Media-Welt, dass dann diverse Marken den Influencern Samples schicken, sei es jetzt Taschen, Schmuck, Bekleidung, was sie dann natürlich dann auf ihren Social-Media-Kanälen dann vermarkten mit einem Post, mit Stories etc. Das kommt den Designern natürlich sicherlich auch teuer, ist ressourcenaufwendig. Man weiß nicht, was wird der Return von dieser Aktion sein. Und jetzt gibt es tatsächlich diese 3D-digitalen Samplings. Das heißt, Farfetch testet das jetzt als erstes oder hat es schon gestartet, jetzt nicht mal testen, mit großen Retailern. In der Pre-Production können diese Influencer dann digital eben diese Kleidung anziehen, ne? Sei es jetzt Schuhe, Hoodies oder Accessoires. Da sind dann Marken dabei wie Balenciaga, Palm Angels, Kite, Off-White, Oscar de la Renta, D&G, Nanushka, Casablanca etc. Ist natürlich ressourcenfreundlich und günstiger für die Marken. Die sehen dann auch, wie das dann ankommt und produzieren dann erst also nicht dann erst, aber die sehen natürlich, die bekommen ja dann schon ein Gefühl, genau, wie es bei der Community der jeweiligen Influencer dann ankommt. Ansonsten bleiben wir vielleicht nochmal beim digitalen Bekleiden, jetzt nicht in der direkten Hinsicht, aber eigentlich auch, nämlich Fortnite und Balenciaga. Die Bekleidung gibt es nämlich auch nicht nur im digitalen Milieu auf Fortnite, sondern dann auch wirklich tatsächlich zu kaufen. Und zwar, Balenciaga hat wieder für aufmerksam gesorgt mit dieser Meldung, und zwar diesmal eben die Kooperation mit dem Online-Play-Portal Fortnite. Hier gibt es dann diese Balenciaga-Skins für virtuelle Spielfiguren, und zwar in dem Modus von Fortnite namens Battle Royale. Da ziehen dann die Charaktermodelle wie Doggo, Ramirez, Benji dann eben die verschiedensten Balenciaga-Bekleidungen an. Und diese Bekleidung gibt es dann auch sozusagen physisch tatsächlich dann zu kaufen. Ich habe das mal gerade vorhin gegoogelt. Da gibt es eine Kappe Balenciaga Fortnite, 295 Euro beispielsweise. Und so ein schwarzer Balenciaga Fortnite Hoodie würde dann auf 565 Euro kommen. Ne? Wieder eine spannende Symbiose von Online und Offline. Mit einer guten Marge.
Das ist aber super spannend. Spannend, ja. Schon, weil wir haben das ja schon im Vorfeld gepostet als Ankündigung für diesen Podcast. Und wenn man dann sieht, in New York, ich glaube, Times Square wird das sein, diese Ankündigung, das war schon sehr beeindruckend.
Wir bleiben bei den Luxus-Marken. Und ich bin ja ein bisschen traurig, dass ich eine Woche zu spät hier jetzt nach Mailand gereist bin. Weil letzte Woche war ja die Milan Fashion Week. Und da hat Gucci mit einem wahnsinns neuen Konzept aufhorchen lassen. Heidi, ich habe schon Bilder gesehen. Ich wäre auch gerne in diesen Offline-Store reingegangen, aber ich glaube, ich habe es verpasst. Erzähl uns doch mal davon, bitte.
Naja, also ich meine, du hast es schon angekündigt, es muss dieses Mal die Milano Fashion Week ein Wahnsinn gewesen sein. Also wahrscheinlich, weil jetzt im letzten Jahr alles stillgestanden ist, ist jetzt alles explodiert, mehr oder weniger. Ja, also bis zum 27.09. ist in Mailand ordentlich was los gewesen. Was Gucci betrifft, hat der Kreativdirektor Alessandro Michele, über ihn haben wir auch schon mehrfach berichtet, ein neues Baby kreiert. Etwas, was all seine Geschmäcker, all seine Lieblingsmarken und seine Lieblingsdinge, Bekleidungen etc. etc. Darstellt. Das Ganze nennt sich Vogue, ist ein quasi Online-Konzept-Store und ist an und für sich nichts anderes als seine Überzeugung, dass eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit seiner Fantasie nebeneinander gut bestehen können. Es ist faktisch eine Zeitmaschine, ein Archiv, eine Bibliothek, ein Labor, ein Ort der Begegnung, das Ganze im Bund. Es finden sich dann natürlich auch Vintage-Gucci-Teile genauso im Store, auf der Webseite, als auch Keramikteile. Es sind maßgeschneiderte Archivstücke vorhanden, neben Kreationen von aufstrebenden Designern, die er gut findet. Ja, also es ist quasi, er kuratiert diese Seite. Sie ist sehr bunt, sie ist sehr farbenfroh, sie hat sehr viele Bilder. Ich finde es gut gelungen, und man darf nie vergessen, sie verändert sich ja ständig. Also das ist quasi ein Tool, das jetzt immer wieder angepasst, verändert und gefüttert wird. Und hineinschauen lohnt sich sicher. Anna, du hast gesehen, also ich glaube, da sieht man schon wieder Dinge aus der Vergangenheit, aber auch aus der Zukunft, die Freude machen. Um in Mailand zu bleiben, es war, wie angekündigt, es war auch ein historisches Ereignis letzten Sonntag am 26. in Mailand, in der Via Gesù. Kim Jones, Silvia Venturini, Fendi haben sich mit Donatella Versace zusammengetan, um möglicherweise eine einmalige aber 50 looks-umfassende Kollektionen zu entwerfen. Der Name, also die Verbindung aus beiden, Fendace. Und wie hat das jetzt ausgeschaut? 25 Versace-Looks wurden von Jones und Fendi entworfen, währenddessen 25 Fendi-Looks von Donatella Versace entworfen wurden. Das klassische FF-Logo von Fendi, für jene, die es nicht wissen, 1965 hat es da Karl Lagerfeld als Akronym für Fun Fur eingeführt. Das prangte natürlich dann auf Mänteln und Anzügen. Und natürlich gab es dann auch die Medusa, das Greca-Monogramm von Versace, auf Hemden und Schuhen. Die Sicherheitsnadeln haben auch nicht gefehlt. Also ja, es war eine Verbindung, eine einmalige. Nämlich, Kooperationen sind ja nichts Neues. Wir berichten ja pausenlos von neuen Kooperationen, aber in dem Falle von Versace und Fendi war das ein Zusammentreffen zwischen zwei großen aus der Mode verschiedenen Konzernen. Fendi ist ja Teil von LVMH. Und Versace wurde ja vor 2 Jahren von der Capri Holding gekauft. Und bei der Capri Holding, da eben ist auch Jimmy Choo, wurde 1981 gegründet. Und das war eben das Besondere, dass jetzt eben diese Kooperationen von zwei so großen also Konzernen durchgeführt wurde. Und noch einer hat es krachen lassen, nämlich Remo Ruffini, das ist der Chairman und CEO von Moncler, der 2013 ja Moncler übernommen hat, als eher, ich würde nicht sagen bankrott, aber nicht besonders gut florierendes, gut florierende Brand. Der hat jetzt mit 11 Kollektionen in 5 Städten aufgewartet. Und zwar, er war mit Alicia Keys in Mailand und dann die weiteren Städte, also Stationen, waren dann Shanghai, Seoul, New York und Tokio. Dort wurden eben 11 Kurzfilme miteinander verknüpft und die haben eben diese Genius-Kollektion eindrucksvoll gezeigt. Und Gentle Monster ist ja ganz eine besondere, also meiner Meinung nach, Brand, weil es ist eine Brillenmarke, eine koreanische Brillenmarke, die aus, also die einzigartiges Sortiment aus Metall und Acetat gefertigten Sonnenbrillen anfertigt und darbietet, aber auch sehr auffälliges, einzigartiges Ladendesign. Gentle Monster verschiebt immer wieder die kreativen Grenzen, in dem Fall hier jetzt mit Moncler. Bei der Installation mit dem Titel Swipe, die in Seoul eben stattfand, ging es um digitale Verbindungen schaffen. Echte menschliche Emotionen in die Online-Welt bringen und durch sehr visuelle und auditive Erlebnisse, die durch originelle Klanglandschaften der südkoreanischen Künstler Greycoat und Jin zum Leben erweckt wurden. Also ganz, ganz speziell, ganz besonders, alles nicht überraschend, alles in Schwarz. Die Verbindung von Eleganz mit Außergewöhnlichkeit, also muss man sich anschauen.
Ja, in Paris hat sich deshalb jemand anders entschlossen, was Neues auszuprobieren, aber vielleicht mal kurz vorweg gesagt, worum geht es? Es geht um den Handel mit gebrauchter Mode, Handys, Büchern, der floriert ja.
Ja.
Und da sind neben Spezialhändlern, die es schon eine ganze Weile gibt, gerade im Modebereich, die ganzen Vintage-Läden, gibt es eben auch Plattformen wie Zalando und About You, die in diesen Markt eingestiegen sind, aber auch H&M, sozusagen aus dem kommerziellen Bereich, hat ja große Pläne hier, gebrauchte Dinge zu verkaufen, und auch C&A habe ich das schon selber gesehen in Testläden, wo sie gebrauchte Teile verkaufen. Ja, und im Luxussegment, da wird natürlich am meisten Geld verdient und da wächst wohl so ein Versender heran, auf den einige Investoren große Summen setzen, weil sie den Markt als Chance für lukrative Anlagen entdeckt haben. Und über die Firma, die ich hier rede, das ist die Firma Vestiaire Collective. Das ist eine Paris gegründete Plattform für Luxusmode, Taschen und Schuhe aus zweiter Hand. Und die haben in der vergangenen Woche 178 Millionen Euro eingesammelt. Und das haben sie vor einigen Wochen schon mal gemacht. Also schon 360 Millionen Euro. ja, sonst wird es auch nicht reichen. So, die Preise beim Verkauf sind natürlich auch enorm hoch. Da werden auf der Website zum Beispiel Taschen von Louis Vuitton angeboten für 800 Euro. Das ist für eine neue Tasche, wäre es ein Schnapper, aber für eine gebrauchte Tasche ist das ja schon ein stolzer Preis. Ein blaues Seidentop von Balenciaga kostet da auch knapp unter 500 Euro. Silbercollier von Bulgari gibt es für 2400 Euro. Also in dem Markt tut sich einiges. Und ein Pariser Unternehmen hat hier auch einen spektakulären Schritt gewagt, nämlich das Warenhaus Printemps. Printemps liegt neben der Galerie Lafayette auf dem Boulevard Haussmann, hat heute sagenhafte 44.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ich glaube, Anna, du weißt genau, das ist die Größe von einem kleinen Shoppingcenter, ne? Könnte man
definitiv
sagen.
Definitiv, ja, das ist sehr groß.
Ja. Und dort hat man jetzt auf der 7. Etage, weil man eine größere Bürofläche weggenommen hat, eine 650 Quadratmeter große Fläche geschaffen, die wiederum verbunden ist mit dem Glasdom, von dem aus man ja sozusagen Tageslicht bis ins Erdgeschoss hat. Und hier wird eine Vantage- und Secondhand-Luxusabteilung von eben jenem E-Commerce-Händler Vestiaire Collective kuratiert und geführt. Und auf dieser Fläche kann man eben nicht nur gebrauchte Teile kaufen, sondern man kann sie auch verkaufen, kriegt dann Punkte dafür und die Punkte kann man wiederum umwandeln, um dann neu zu kaufen. Ne? Unter dem Glasdom selber wird es dann eine Fläche geben für Pop-Up-Stores, und zwar Marken, die Circular Fashion Anspruch haben. Circular Fashion heißt sozusagen geschlossener Kreislauf, also das, was produziert wird, kann wiederverwendet werden. Und da stellt man eben auch Flächen und eine besonders tolle Fläche zur Verfügung. Printemps will also wie viele andere auch beweisen, dass man das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Wiederverwendung mit Modedesign und Materialien absolut ernst nimmt. Naja, und 650 Quadratmeter Fläche ist ja nicht wenig, kann ich nur sagen, à la Bonheur. Ja.
Aber ich muss sagen,
bon succès.
Ja, aber Vestiaire Kollektiv macht schon richtig gut. Also ich bin ja da selber auch dabei, ja, ich verkaufe oder kaufe da auch schon manchmal seit November 2020 und man bekommt dann auch natürlich einen gewissen Rang, einen Rang in der Community, aber auch so Banner, also Verkaufsexperte, ich bin zum Beispiel schon Verkaufsexperte und Fashion Activist, also je mehr man verkauft oder kauft oder beratet, da bekommt man dann anscheinend wirklich einen gewissen Status, dass der andere, der kaufen möchte, zum Beispiel weiß, okay, den kann man trauen, dem kann man vertrauen, etc. Also, und man bekommt auch immer wieder Neuigkeiten und sie kuratieren auch online auf der Webseite. Also ganz tolle Geschichte.
Ja, super. Da bekommst du wahrscheinlich dann auch schon das empfohlen, was du dann auch meistens verkaufst und bekommst dann da die richtig guten Angebote dann auch, wenn du da aktiv in der Community unterwegs bist.
Ja, ja, die machen das richtig, richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, bin schwer beeindruckt.
Wenn du noch dann die guten Marken hast, dann sagt ja auch immer, dass der Wert einer Marke sich da jetzt auch eben auf diesem Second-Hand-Markt dann abspielt. Das heißt, wenn da die gebrauchten Silbercolliers von Bulgari sich auch noch über diesen Preis dann handeln, wo du sagst jetzt 2.400 Euro, dann heißt das ja was, ne? Wie begehrt die Marke dann auch im Full Price ist, ne? Wenn dann da jemand vielleicht das Doppelte oder so ausgibt. Ne?
Ja klar, Rolex etc., die handeln alles.
Ja, eine Rolex, die 10 Jahre alt ist, die du vor 10 Jahren gekauft hast, die kannst du heute fast zum gleichen Preis wieder verkaufen, wie du sie selber eingekauft hast. Ne? Also das ist schon enorm. Ja, dann machen wir mal weiter mit einem, sag mal, einfachen Unternehmen, aber trotzdem nicht desto weniger sehr erfolgreich, nämlich Outfittery. Das ist sozusagen ein Shopping-Dienstleister, die für Männer Outfits zusammengestellt haben. Man kann, bestellt da nicht Einzelteile, sondern man, ich habe das mal selber ausprobiert, man gibt sozusagen seine Vorlieben an, zu welchem Bedarf man das braucht, Farben und Materialien und so weiter. Und dann stellen die sozusagen ein paar Teile zusammen, die dir dann nach Hause geschickt werden. Und das hat bei den Männern sehr gut funktioniert, teilweise weil die wenig Zeit hatten, weil die auch selber nicht vielleicht so viel Erfahrung hatten, was man zusammentragen kann oder auch nicht selber einkaufen wollten. Aber jetzt hat sich das Unternehmen entschlossen, seine Zielgruppe quasi zu verdoppeln. Sie setzen nämlich jetzt auch auf Damenmode. Also da sie wollen das für die Frauen genauso machen. Sie haben jetzt 1 Million Männer als Kunden und wollen mindestens auch 1 Million Damenkunden neu gewinnen. Es waren zwar vorher schon ein paar Frauen, die eingekauft haben, aber das war eher für den Partner und nicht für sich selber. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil die Frauen ja doch sozusagen, was das Zusammenstellen da ein bisschen mehr Erfahrung haben als die Männer und auch ihre eigene Sicht der Dinge haben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Es ist ein logischer Schritt aus meiner Sicht, weil gerade durch die Schließung der Geschäfte kamen einige ja nicht zum Einkaufen. Und wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass der Online-Bereich wächst weiter und ich glaube, von dem will jetzt Outfittery auch bei den Damen profitieren.
Gut, von Outfittery und Gender Neutrality, was ja auch Adidas gut kann, wird ja auch mal berichtet, dass sie auch so einen Gender Neutral Store eröffnet haben, mal zu einem anderen Thema von Adidas und wir wechseln mal in unsere Kategorie Why Not? Und zwar war diese Woche, war das ja oder war es am Wochenende, jedenfalls vor ein paar Tagen, die Premiere von James Bond, genau. Keine Zeit zu sterben. Und genau, ich glaube, alle haben lange drauf gewartet, das wurde ja etliche Male verschoben. Aber Adidas hat da wieder eine Kollektion entworfen, nämlich die 007 Collection. Man kann ganz coole Adidas-Sneakers in schwarz mit dezenter 007 Aufschrift kaufen. Es gibt die typischen Adidas-Trainingsjacken 007, aber natürlich auch Bodies für Frauen. Also wer mal in den Agentenanzug reinschlupfen möchte, wieso nicht?
Ja, vielleicht ist das ja auch schon das Zeichen für irgendwann mal den weiblichen Bond, ne?
Eben.
Ja, ich habe hier auch noch so eine kleine Nachricht gefunden, oder eigentlich ist es eine große Nachricht. Und ich weiß nicht, ob das eine Frechheit von Amazon ist oder hier die endgültigen Zeichen des Kampfes online versus offline. Aber ihr kennt bestimmt das Warenhaus Macy's in New York am Herald Square. Ja. Wenn man vor dem Gebäude steht, dann gibt es ja auf der linken Seite eine Ecke. Da hat man quasi eine riesengroße Fläche, auf der man diesen Markennamen von Macy's sieht mit dem Stern, roter Untergrund. Also das ist sozusagen, das kann man nicht übersehen. Und für mich war das immer sozusagen das weithin sichtbare Merkmal des Kapitalismus und Shopping-Tempels, ja. Und diese Fläche will der Vermieter dieser Fläche, also der Eigentümer dieser Fläche, jetzt an Amazon vermieten, ja. Und Macy sagt natürlich mit Recht, dass sowas zu einem irreparablen Schaden führen wird. Vielleicht spekuliert Amazon auch darauf, weil sie vielleicht in Wahrheit ja doch die ganze Immobilie haben wollen. Jedenfalls werden die beiden vor Gericht ziehen und man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Wie gesagt, Amazon hat ja Pläne, Warenhäuser aufzumachen, aber vor allen Dingen auch Depots mitten in den Städten, damit sie von da aus die Menschen in kürzeren Fristen beliefern können. Also sind wir gespannt, wie das ausgeht. Ich fände es schade, wenn sowas verschwindet. Das ist ja auch irgendwie ein Icon, ne?
Ja, da wird es wieder Aufruhr geben dann, ne? Böser Amazon. Das ist klar.
Genau.
Da macht man sich keine Freunde, nein?
Da macht man sich keine Freunde, genau.
Das stimmt, ja.
Wir bedanken uns aber jetzt mal bei unseren Freunden des Podcasts. Vielen Dank, dass ihr die Woche auch wieder bei uns eingeschalten habt. Es war wieder toller Input dabei. Wir freuen uns, wie gesagt, auf Feedback, wenn ihr euch auch über die diversen Kanäle, sei es LinkedIn oder Instagram, mit uns connectet. Genau, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao aus Milano.
Okay, ciao, ciao.